Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Bei uns ist August Diehl zu Gast. Er spielt die Hauptrolle im Film Das Verschwinden des Josef Mengele. Das ist ein Film von Kirill Serebrennikov. Und August Diehl beschreibt die Zusammenarbeit mit dem Regisseur so.
Und oft eigentlich bestand es sehr stark darin, dass er mir eine 18-minütige Einstellung genau erklärt hat. Hier langsamer gehen, hier um die Ecke gucken, hier jetzt ins Auto steigen, hier müssen wir schneller werden, hier müssen wir langsam. Also sehr, sehr stark in diese Richtung. Und ich fand das unglaublich angenehm. Ich erinnere mich, dass ich in Uruguay oft hinter dem herging und dachte, das ist einfach alles. Immer eine künstlerisch unglaublich interessante Wahl, die er da trifft. Und hat nur gedacht, wie schön das ist, mit dem zu drehen, mit dem Filme zu machen. Es war, das hört sich so seltsam an, aber es war eine sehr glückliche Dreharbeit.
Und wie August Diehl sich dem NS-Verbrecher Mengele trotz anfänglicher Zweifel schauspielerisch nähern konnte, erzählt er uns gleich hier. Im Kino erscheint heute der Film Das Verschwinden des Josef Mengele. Allein bei dem Namen Mengele zucken viele zusammen. Josef Mengele war NS-Verbrecher, KZ-Arzt, verantwortlich für menschenverachtende, tödliche Medizinexperimente in Auschwitz. Mengele wurde nie gefasst, ihm wurde nie der Prozess gemacht. Er verschwand nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika. Und diese Flucht thematisiert ab heute im Kino der Spielfilm Das Verschwinden des Josef Mengele vom russischen Exilregisseur Kirill Serebrennikov. Die Hauptrolle Josef Mengele spielt August Diehl. Auch er hat erstmal zusammengezuckt und wollte die Rolle erst ablehnen. Wie er sie dann doch gespielt hat, konnte ich ihn vor der Sendung fragen. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, ob er dann eigentlich auch eine Art Distanz zur Rolle aufbauen musste, also auch am Set, oder ob er die ganze Zeit in dieser Figur Josef Mengele blieb.
Nee, es blieb schon sehr stark in dieser Rolle. Es sind ja verschiedene Phasen eines Lebens auch. Was mir sehr geholfen hat, ist, dass wir den Film beinahe wirklich komplett chronologisch gedreht haben. Wir haben wirklich angefangen mit dem sehr jungen Mengele in Auschwitz. In Riga haben wir da noch gedreht. Und dann, ja, sukzessive langsam älter werden in Südamerika. Und die letzten Wochen waren dann wirklich mit dieser Altersmaske. 2 Wochen war das, glaube ich, wo ich immer jeden Morgen um 3 Uhr schon in der Maske. Wir haben dann 9 Uhr angefangen zu drehen. Und als wir dann um 8 Uhr fertig waren, hat das ja auch mal immer noch 1,5 Stunden gedauert, das wieder runterzukriegen. Aber man geht dann schon auch mit sowas schlafen und wacht wieder auf. Also es war schon ein Trip, in dem man so drin blieb, ja.
Wie haben Sie sich eigentlich der Figur genähert? Weil im Film sehe ich, dass Sie sehr körperlich sind, so zusammengebissene Lippen und der starre Blick und dieser steife Nacken, geballte Fäuste, also als würde Ihnen die Ideologie irgendwie so von innen auffressen. Wie haben Sie sich so das Körperliche angeeignet?
Es war vor allem erstmal die Aufgabe des Älterwerdens natürlich, was jetzt nicht nur durch Maske, sondern auch wieder spricht, die Stimme, das Gehen, die Bewegungen und all das. Aber wie gesagt, was mir sehr geholfen hat, ist, wir mussten nicht so viel hin und her springen. Ich konnte dann, wenn ich alt war, wirklich mal 2 Wochen alt sein. Ich erinnere mich noch, dass mich Kirill irgendwann in Uruguay, Montevideo, auf der Straße am Wochenende gesehen hat. Und weil er schon 3 Wochen mit einem alten Mann gedreht hat, gedacht hat, wer bist denn du? Wo kommst du denn her?
Hat er sie auch anders behandelt?
Er hat mich auch, wenn ich ankam am Set, hat er mir geholfen, Stufen hochzugehen. Und das war unglaublich, aber ohne, also es war unterbewusst. Und das alles hat sehr geholfen. Ja, man konnte sehr stark in einer Epoche vom Alter bleiben. Und das hat mir sehr geholfen.
Der Film wurde dann ja anders zusammengeschnitten, also nicht chronologisch, sondern springt auch. Mhm. Muss man irgendwie sich einen Kern bewahren, wenn man 4 Jahrzehnte eine Person spielt, von den 40ern bis zu den 70ern?
Den Kern dieses Menschen, ja. Der ist für mich ganz, also in unserem Film, und ich maß mir ja nicht an, den wirklichen Mengele da zu spielen, sondern eine Version, die wir so gefunden haben dafür. Aber da war für mich der Kern die Uneinsicht und eigentlich einen Film zu machen über einen Menschen, der letztendlich immer das Gleiche sagt. Ein über Jahrzehnte hinweg gleicher Monolog an sentimentalen, weinerlichen, warum ich Gedanken, Uneinsichtigkeit zu dem, was er gemacht hat, ein Anhängen immer noch am Nationalsozialismus bis ins hohe Alter. Ja, etwas unglaublich Flaches und Idiotisches fast. Also Ich habe immer mehr gemerkt, das ist ein Mensch, das sind, glaube ich, überhaupt die gefährlichsten Menschen in unserer Welt, sind diese Menschen, die eigentlich gar nichts zu sagen haben, die der Welt nichts zu geben haben, die keine Vision vom Leben haben, in allem letztendlich durchschnittlich sind. Und dann kommt ein System und gibt ihnen eine besondere Aufgabe und dann werden die zu Massenmördern. Das ist ein Phänomen, das gibt es, glaube ich, immer noch sehr stark, gab es auch immer. Und zu diesen Menschen gehört Josef Mengele. Ich glaube nicht, dass der jemals auch nur annähernd ein guter Arzt war. Sonst hätte er auch nicht in Auschwitz gearbeitet, sondern an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich glaube, der war in allem durchschnittlich, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich, weil es immer noch Leute gibt, die sagen, er war vielleicht ein guter Arzt oder unglaublich intelligent. Nein, denke ich nicht. Das ist ein richtiger, spießiger, furchtbarer und vor allem auch sehr langweiliger Mensch gewesen, glaube ich.
Wie spielt man Langeweile?
Dass es eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Dass jeder Mensch, der ihm begegnet, letztendlich interessanter ist als er selber. Und er es nicht merkt.
Er ist total jämmerlich, ja, am Ende. Also gar nicht so der Bösewicht, sondern, also in manchen Szenen dachte ich schon fast Mitleid zu haben.
Ja, ich habe oft darüber nachgedacht, dass das eigentlich, also ich meine, Hannah Arendt hat ja viel über sowas geredet und gesprochen, aber dass das eine unglaublich, dass das Böse an sich, was so rauskommt bei solchen Menschen, eigentlich gar nichts Glorifizierendes hat, kein Glamour, nichts, sondern letztendlich etwas wahnsinnig Schwaches und ja, Langweiliges hat. Eine Stumpfheit, ein schwarzes Loch.
Ist das der Kontrast, den man auch braucht für das Schauspiel, dass man einerseits so den Todesengel von Auschwitz spielt, den Bösewicht, aber eigentlich eine total pathetische Figur hat? Ist das, was einem auch, also was Ihnen für das Schauspiel bringt?
Ja, ich glaube, das ist sehr schwer zu erklären. Man ist dann in so einem Zustand von so jemandem, der letztendlich auch heimatlos ist, der da gar nicht hingehört, der in Umständen lebt, die er sich nie hätte träumen. Also eigentlich unglaublich ironisch auch, dass er ausgerechnet als jemand, der die nordische Rasse verteidigen will, am Ende eigentlich im Urlaub zwischen lauter Menschen endet, die eigentlich überhaupt, wo er sich niemals hätte träumen lassen, dass er irgendwann so endet. Und das aber als ungerecht empfindet, das ist eigentlich das Furchtbare an so einem Menschen, ja.
Und der Titel heißt ja Das Verschwinden des Josef Mengele. Und das Verschwinden bezieht sich auch irgendwie auf ihn in Brasilien und in anderen Ländern, aber irgendwie auf seine mentale und körperliche Verfassung. Und ich meine, als Schauspieler, Sie können nicht verschwinden, weil die Kamera ist auf Ihnen. Wir schauen Sie an. Aber haben Sie irgendwie ein Element des Verschwindens?
Ja, das Verschwinden war ein ganz großes Thema. Das ist ja letztendlich, ich habe immer so darüber nachgedacht, dass jemand, der langsam und unaufhaltsam mit dem Hintergrund verschwimmt und zu nichts wird, was er eigentlich schon immer war. Aber das ist natürlich eher so ein metaphysischer Gedanke und den kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt spielen, aber der hat mir natürlich geholfen. Weil letztendlich verschwindet er, auf eine bestimmte Art verschwindet er. Und das ist übrigens aber auch in dem Titel was Mahnendes, finde ich, dass diese Menschen aus unserem Gedächtnis nicht verschwinden sollten. Weil sie verschwinden im Moment auch aus unserem Gedächtnis. Wir vergessen das ein bisschen, was passiert ist. Einfach auch, weil es immer weniger Zeugen gibt und weniger Menschen leben noch, die über diese Sachen berichten können. Und dann ist ja interessant, dass wir in einer Welt jetzt leben, wo es plötzlich wieder Kriege gibt, wo wir doch dachten, dass wir da was gelernt hätten und wo es eine Erinnerungskultur gegeben hat mal, die diese Kriege verhindern wollte. Jetzt leben wir wieder in so einer Zeit und man merkt, dass sich Sachen nicht ändern, eben vielleicht auch dadurch, dass solche Dinge aus unseren Köpfen verschwinden. Was ja vielleicht auch gut ist, dass diese Dinge verschwinden. Aber naja, dieser Film ist ein Versuch, dass trotzdem auch was im Gedächtnis bleibt.
Mengele wurde ja auch nie verhaftet. Also in dem Sinne gab es nie Gerechtigkeit. Würden Sie sagen, dass so ein Film, so eine Figur, wie Sie ihn dargestellt haben, auch einen Beitrag leisten kann zur Erinnerungskultur?
Das kann ich nur hoffen. Das weiß ich aber selber nicht mit Sicherheit. Ein Kinofilm ist ja auch was Fiktionales und es ist ja nicht, also eine Dokumentation kann sowas vielleicht eher, ich weiß es nicht. Wir erzählen ja auch eine Geschichte und ich finde den Film auch einfach aus künstlerischer Sicht interessant. Aber ich hoffe es natürlich. Ich hoffe, dass Film auch zur Erinnerungskultur beiträgt, ja. Und wir haben ja Beispiele davon, wo es auch wirklich so ist.
Mich interessiert noch im Film, Sie schauen ganz oft sich im Spiegelbild an oder durch verspiegelte Scheiben. Schauen Sie sich da im Film, wenn Sie das Schauspielern selber an, was geht Ihnen dann durch den Kopf, wenn wir als Zuschauer Ihren starren Blick sehen, der manchmal was fokussiert, aber manchmal sucht er auch was. Ihre Augen sind da so prägnant. Was geht Ihnen da eigentlich durch den Kopf? Denken Sie da an etwas oder ist das eine reine Körperlichkeit?
Das ist immer unterschiedlich. Kirill hatte diese Idee, dass jedes Kapitel in diesem Film immer wieder anfängt mit einem langsam alternden Gesicht, was sich immer wieder im Spiegel anschaut. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, erkennt man mich noch? Sehe ich anders aus? Also es ist natürlich das ganz Konkrete, er hat sich einen Schnurrbart wachsen lassen, auch um diese zwei Vorderzähne, die so weit auseinanderstehen, zu verdecken, weil das ein Zeichen war, wo ihn der Mossad hätte vielleicht erkennen können. Also es geht auch um eine Camouflage, es geht auch um sich prüfen, ob man erkennbar ist. Aber ich weiß nicht, es ist immer auch ein bisschen was anderes gewesen. In manchen Fällen habe ich mich gar nicht selber angeguckt, weil die Schulter, die man im Vordergrund sieht, gar nicht meine ist. Da gibt es so Tricks. Aber es ist immer was anderes gewesen.
Haben Sie eigentlich eine Zahnprothese getragen für diese Zahnlücke?
Mm-mm.
Wie haben Sie das gemacht?
Unglaublich einfach. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Wir haben einfach einen schwarzen Stift genommen und einen Strich gezogen. Mehr nicht. Es funktioniert, seltsamerweise.
In einer Filmszene kommt Rolf, der Sohn von Josef Mengele, und stellt ihn zur Rede und sagt, was hast du in Auschwitz getan? Mhm. Und er weicht dem total aus, zeigt keine Reue, keine Einsicht und spult sein fast schon Programm ab. Und dann sagt Rolf, was interessant ist, Papa, du bist so ein guter Schauspieler. Ist das etwas für Sie als Schauspieler, dass Sie Mengele spielen und Mengele spielt aber noch jemand anderen?
Das ist, glaube ich, in dem Moment gemeint. Das ist sicher kein Kompliment von dem Sohn in dem Fall. Weil er aber ja eigentlich sagt, du lügst. Aber es gibt ja diese Ebenen öfters auch in dem Film. Auch die Ebene, wo sich Mengele aufregt darüber, dass in Hollywood der Marathon Man verfilmt wird, wo ja Laurence Olivier ihn spielt. Und das ist natürlich auch absurd. Da spielt dann ein Schauspieler, Josef Mengele, der sich darüber aufregt, dass er verfilmt wird in einem Film. Ich finde solche Sachen sehr lustig. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, es ist in dem Fall einfach, ich glaube, ihm war es nicht recht, dass Hollywood ja sowieso für ihn wahrscheinlich ein amerikanisch-jüdisches etwas ist, was irgendwas mit ihm zu tun hat.
Ja.
Er findet das wahrscheinlich anmaßend und falsch erzählt. Die Geschichte wird verbogen, so in die Richtung.
Ganz herzlichen Dank, August Diehl.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Frederik Würwig.
Mit einem offenen Brief setzen sich Kulturschaffende für den Erhalt des inklusiven Theaters Rambazamba in Berlin ein. Seit der Gründung 1990 machen dort Menschen mit geistiger Behinderung Theater. Dafür wurde das Haus mehrfach ausgezeichnet. Doch inzwischen seien die Fördergelder vollständig durch Fixkosten gebunden. Für neue Inszenierungen stehe kein Budget mehr zur Verfügung, heißt es in dem offenen Brief. Unterzeichnet wurde er unter anderem von den Ärzten Nina Hoss und Lars Eidinger. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Schauspieler und Regisseur Milan Peschel. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, das Rambazamba sei eines der interessantesten Theater in Berlin.
Also mich macht es so, so glücklich da, die Leute auf der Bühne zu sehen, Leute, die teilweise gar nicht sprechen können. Ne? Und trotzdem haben sie diesen Raum dort, sich auszudrücken. Da ist so viel Liebe im Raum. Und das ist ja das, was wir in diesen Zeiten am allermeisten gebrauchen können. Und ja, also im Moment wird ja so viel Geld in die Produktion von Waffen umgesteckt. Was will man denn mit diesen Waffen eigentlich verteidigen, wenn man das hier alles zusammenstreicht? Wenn man nicht mehr bereit ist, für die Kultur eben Geld auszugeben.
Der Schauspieler und Regisseur Milan Peschel. Der Vatikan will den Nachfahren kanadischer Ureinwohner Dutzende Artefakte zurückgeben. Die Rückgabe soll als Geste der Versöhnung verstanden werden. Das berichtet die Los Angeles Times und beruft sich auf Beamte des Vatikans. Die Gegenstände sind Teil der ethnografischen Sammlung der Vatikanischen Museen. Die meisten von ihnen wurden von Missionaren nach Rom geschickt. Der Vatikan spricht bis heute von Geschenken. Historiker und indigene Gruppen vermuten dagegen, dass Gegenstände entwendet wurden, um indigene Traditionen oder Rituale auszulöschen. Der Vatikan hatte sich schon 2022 um Versöhnung mit Kanada bemüht. Damals entschuldigte sich Papst Franziskus für die Rolle von Kirchenvertretern in kanadischen Internaten. Die erste schwarze Prima Ballerina des American Ballet Theater, Misty Copeland, hat ihre Karriere beendet. Wie US-Medien berichteten, wurde die 43-Jährige bei einer Gala im Lincoln Center in Manhattan gefeiert. Moderatorin Oprah Winfrey sagte, die Prima Ballerina habe das Ballett verändert. Sie habe neu definiert, wer dazugehört und gesehen wird. Copeland, die aus einfachen Verhältnissen stammt, war 10 Jahre lang Prima Ballerina. Unter anderem tanzte sie Hauptrollen in Schwanensee, Romeo und Julia und im Feuervogel. Der Aufstieg einer schwarzen Frau in der Ballettwelt gilt noch immer als Sensation. Das klassische Bild einer Prima Ballerina sei das eines weißen, elfenhaften Wesens, so Experten. Mit ihrer Misty Copeland Foundation setzt sich die Tänzerin, die auch Autorin und Filmproduzentin ist, für den Zugang zum Tanzunterricht für nicht privilegierte junge Menschen ein.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir sprechen jetzt über ein Theaterstück über Mesut Özil, ja, den Ex-Fußballprofi, in Gelsenkirchen geboren, hat bei Werder gespielt, bei Real Madrid oder Arsenal, deutscher Weltmeister auch von 2014. Und dann kamen verschiedene Dinge zusammen, unter anderem sein Foto mit Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Präsidenten. Erdogan war auch Trauzeuge von Özil und seiner Frau, die auch seit ein paar Jahren in Istanbul leben. Nach der WM 2018 trat Özil zurück, sagte, ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Migrant, wenn wir verlieren. Wie macht man aus seiner Geschichte ein Theaterstück? Am Theater Bremen kann man es sehen, es heißt Der Zauberer von Öz, eine Fußballtragödie. Hier mal ein kurzer Ausschnitt.
Ach du Scheiße. Oh Gott, ich muss Angela anrufen. Hallo? Angela? Ja, ja, hier ist der Hans-Joachim. Ja, hallo, hallo. Hast du das Foto gesehen? Ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Ja? Ah, okay. Den Bundespräsidenten anrufen. Ja, aber ich habe seine Nummer gar nicht. Du gibst, okay, gibst mir die Nummer. Ja, danke, danke, danke. Scheiße, jetzt ruft mich der Reinhard Grindel an vom DFB. Hallo! Hallo, Herr Grindel, ja, hier ist der Yogi. Ja, okay, ja, klar. Wertebekenntnis. Okay, okay, aber kurze Frage. Was waren nochmal gleich die Werte vom DFB?
Geschrieben hat es Akin Emanuel Schipal und der ist zu Gast hier im Kompressor. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Was ist für Sie wirklich die Tragödie an Mesut Özil?
Also die Tragödie ist, dass Özil ein unheimlich begnadeter Fußballer war und eben nicht nur talentiert war, sondern dieses Talent auch verwirklicht hat. Also sein Potenzial auch sehr oft in entscheidenden Situationen abgerufen hat und eigentlich sehr klar und deutlich seine Leistung gezeigt und gebracht hat. Und das ist auch sozusagen gemessen worden im Fußball. Im modernen Fußball werden ja unheimlich viele Daten erhoben und man kann sozusagen nachvollziehen, dass es sich objektiv betrachtet um einen sehr, sehr guten Fußballer, um einen Weltklasse-Fußballer gehandelt hat. Und ja, das ist das eine. Das wurde tatsächlich auch immer wieder angezweifelt, trotz der Leistung, die er gebracht hat. Und da wurde dann oft so die Körpersprache sozusagen vorgebracht als Kritikpunkt, dass er eben nicht genug Einsatz zeige, so durch seine Körpersprache, durch seine Gestik oder Mimik oder so, oder wurde vorgehalten eben, dass er eben so zurückgenommen immer sei, ja, nicht so viel Emotionen zeige. Das ist so ein bisschen das, was vor dem entscheidenden Punkt passiert ist. Und dann kommt eben der Bruch. Und das ist eben dieses Foto, dieses bekannte Foto mit Erdogan gewesen so 4 Wochen vor der Wahl in der Türkei. Und das war so ja relativ unmittelbar auch vor den Vorbereitungen zur WM 2018 in Russland. Und da ist dann eben dieses Foto, was einen unheimlichen Shitstorm ausgelöst hat, zusammengekommen, eben auch mit diesem unglücklichen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in Russland. Und das hat Mesut Özil dann meiner Meinung nach nicht so gut verwunden oder auch nicht so gut wegstecken können. Und das ganze Krisenmanagement, was darauf folgte, hat dann dafür gesorgt, dass es in Deutschland eben auch nochmal so hochkochte, diese ganze Debatte, und er nochmal ganz stark kritisiert wurde, auch dafür, dass er dann dem DFB, dem Deutschen Fußballbund, Rassismus vorgeworfen hat und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach eine Tragödie in dem Sinne, als dass da sozusagen jemand ist, der hohes Ansehen genossen hat und einfach viel Leistung gebracht hat und dann auf so eine Art und Weise in so einer seltsamen Dynamik eigentlich so außer Landes geflohen ist, kann man fast sagen. Er lebt heute in Istanbul und da ist sozusagen ein Stück deutsche Fußballgeschichte irgendwie exiliert worden, mehr oder weniger, oder hat sich selbst exiliert. Das ist so wie so ein Wechselspiel, ein komplexes, und das ist eben so ein bisschen die Tragödie. Ne? Das ist also ein Gelsenkirchener Junge, kann man sagen. Er ist in Gelsenkirchen geboren, aufgewachsen. Er war bis er 14, war nie in der Türkei. Muss eigentlich von einem Gelsenkirchener sprechen, der jetzt sozusagen in Istanbul lebt. Ne? Und diese Dynamik ist halt interessant und auch ein bisschen tragisch.
Was hat Sie denn an der Figur Mesut Özil interessiert, dass Sie gesagt haben, da mache ich jetzt ein Theaterstück draus?
Also das ist ein kollektives Interesse gewesen. Der Regisseur und die Dramaturgin sind auf mich zugekommen und ich muss sagen, dass ich von mir aus das, glaube ich, nicht gewagt hätte, allein ein Stück über Özil zu schreiben, gerade weil das so politisch auch so ein umkämpftes Thema war und ich da gar nicht so vielleicht alleine den Mut gehabt hätte, mich da reinzuwagen. Aber dann so im Dreiergespann mit der Dramaturgin und dem Regisseur haben wir uns dann dem Thema irgendwie angenommen und sie haben halt mir sozusagen wie die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder du schreibst es, wir fragen jemand anders. Da habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss es doch machen. Ja. Und interessant ist an Özil sehr viel. Also ich habe ihn vorher auch schon unheimlich interessant gefunden. Er ist jemand, der sehr, sehr zurückgenommen auftritt in der Öffentlichkeit, der ziemlich bescheiden eigentlich ist, auch so in seinem Auftreten, also nicht sehr raumgreifend, demütig wirkt, aber auch schwer lesbar. Also er ist jemand, der nicht sehr mitteilsam ist, der wenig Mimik sozusagen preisgibt und also auch schwer nachvollziehbar macht, wie er die Situation, in der er steckt, wirklich findet oder eher also wahrnehmen lässt, dass er es vielleicht gar nicht so gut findet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das ist erstmal interessant, weil er ja gleichzeitig jemand ist, der wirklich vor einem Millionenpublikum unheimlich tolle Leistung vollbracht hat. Und das ist ja erstmal ein interessanter Widerspruch. Ja, also wie funktioniert das? Ist jemand, der scheinbar sehr sensibel ist und Probleme damit hat, in der Öffentlichkeit zu sprechen, dann in einer noch viel größeren Öffentlichkeit eben so gut Fußball spielt. Und da ist irgendwie eine große Diskrepanz oder ein großer Kontrast erstmal. Und dann ist natürlich auch interessant, dass er eine Projektionsfläche geworden ist für viele gesellschaftliche Diskurse eben, ne, für den sozusagen Erfolg der multikulturellen Gesellschaft, ein Integrationswunder oder was, oder ein Beispiel für gelungene Integration. Das kam ja nicht von Özil, sondern das wurde eben auf ihn drauf projiziert. Und damit hat er eben auch eine besonders große Angriffsfläche für, ich sag mal, eher rechte Narrative geboten. Und da sieht man sozusagen, dass die Gesellschaft auf ihn einwirkt, auf eine Art. Ja, also Diskurse wirken auf ihn ein, weil er eben eine Person des öffentlichen Lebens ist und er als, eher schwach wahrgenommene Persönlichkeit, das ist so zumindest das, was man oft so gehört hat, schlechte Körpersprache, keine Körperspannung oder so, ja, jemand, der eher zurückgenommen ist, dass er dann sozusagen da diese Angriffsfläche bietet und in diesem Sturm der Entrüstung sozusagen steht. Das ist hat was Tragisches und das ist einfach interessant. Also er ist eine interessante Figur, die sozusagen eine gewisse Verletzlichkeit mitgebracht hat, sowieso schon, und dann eben er wirklich stark angegriffen wurde. Und der Umgang damit ist halt natürlich auch interessant, widersprüchlich auf eine Art. Also da stecken viele Nuancen drin. Das macht ihn interessant natürlich fürs Theater oder fürs Schreiben an sich.
In welcher Rolle kommt denn Mesut Özil jetzt im Theaterstück vor? Also wird da zum Beispiel auch jetzt gezeigt, dass er wurde ja neulich in den Vorstand gewählt von Erdogans Partei AKP. Also kommen einfach auch so biografische Elemente darin vor oder welche Rolle spielt Özil?
Das kommt vor. Also es kommen die biografischen Eckdaten vor in verschiedenen Formen. Das Stück ist formal sehr unterschiedlich erzählt. Also es gibt Monologe, Szenen, Gedichte, ja eher so essayistische Passagen oder Erzähltheater würde man das vielleicht nennen. Und die Szenen, seine biografischen Eckdaten sind sozusagen immer aufgelöst in diesen verschiedenen Szenenelementen. Und es spielt auch eine Rolle, dass er eben jetzt ein politischer Funktionär ist und wird von seinem Vater zur Rede gestellt, der überhaupt eine interessante Vater-Sohn-Beziehung, weil sein Vater ihn gemanagt hat und dann Özil sich von dem Vater eben losgesagt hat ab einem bestimmten Punkt. Das spielt eine Rolle, auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel diese Tätigkeit als Funktionär hat natürlich ein bisschen was Paradoxes, weil Özil einerseits ganz klar also Opfer von Rassismus wurde im Zuge dieses Shitstorms, den er erlebt hat.
Nach der WM 2018.
Genau, nach der WM 2018, wo er sozusagen infolge des Erdogan-Fotos für das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft verantwortlich gemacht wurde, obwohl sozusagen die Faktenlage etwas Gegenteiliges besagt, der eigentlich relativ gute Leistung gebracht hat in dem nicht ganz so erfolgreichen Auftreten der deutschen Nationalmannschaft. Und dass er dann sozusagen danach in die Türkei geht, das kann ich nachvollziehen, wenn man enttäuscht ist von einem Land, in dem man aufgewachsen ist und eben nicht als Teil dessen begriffen wird, obwohl man sehr gute Leistung bringt und sich also offensichtlich einsetzt dafür, für den Erfolg der Nationalmannschaft des Landes. Aber dass dann sozusagen dieses politische Engagement dazu kommt in einer Regierung, die eher rechts ist und dann ja auch mit Rechtsnationalisten koaliert, mit der MEHP, das ist natürlich was Paradoxes. Das versteht man natürlich nicht unbedingt sofort, ja. Aber das ist auch nur ein Aspekt. Also es ist nicht das Einzige, worum es in dem Stück geht. Es geht auch sehr stark um uns als Gesellschaft, um eben das, was wir in Özil gesehen haben und das, was er vielleicht gar nicht von sich aus mit an den Tisch gebracht hat, sondern was wir sozusagen über ihn hinweg eigentlich auf ihn drauf projiziert haben und dann natürlich ins Leere projizieren mussten, weil das nicht war. Sozusagen, oder nicht das, was wir uns davon erhofft haben vielleicht. Also es gibt auch, im Stück taucht Zidane an einer Stelle auch auf, also dieser Vergleich mit Zinedine Zidane, der 98 mit Frankreich eben Weltmeister wurde als algerischstämmiger Fußballer und sozusagen wie so eine Emphase ausgelöst hat, eben dass eine multikulturelle Fußballmannschaft natürlich viel erfolgreicher ist als eine, wo jetzt nur französischstämmige Spieler spielen dürfen. Und eben dieser Wunsch, dass man da eben seinen eigenen Zidane hat, dass sich der auch nicht sozusagen bewahrheitet hat, weil Zidane einfach charakterlich auch ganz anders war. Also ein Mann, der sozusagen sehr dominant auftritt, sehr erfolgreich natürlich auch, aber eben auch so ein Führungsspieler war par excellence, also auch allein von seiner Körpersprache eben und von seiner Mimik und Gestik und dem, was er so gesagt hat.
Der Kopfstoß auch war auch
manchmal. Genau, der Kopfstoß. Genau, also da gibt es sozusagen ja auch, und Özil beruft sich auch auf Zidane als großes Vorbild und die haben natürlich auch große Gemeinsamkeiten. Das sind beides sehr ballbegabte Fußballer gewesen, die unheimlich elegant oder denen nachgesagt wurde, dass sie eben sehr elegant Fußball spielen und so mühelos, ja, also oft so eine Art zu fliehen, schön, wie es im Stück auch einmal heißt. Na, also es ist so eine Geschichte eigentlich von Erwartung und Enttäuschung der Erwartung, von Projektion und sozusagen zu viel Projektion im Raum, die sich so gegenseitig die Bedeutung wegnimmt.
Was wünschen Sie sich denn da, was Ihr Theaterstück beim Publikum auslöst?
Ja, ich wünsche mir irgendwie so eine Mischung aus Katharsis und Irritation. Also ich wünsche mir schon, dass das Stück ist, wir haben es versucht, so humorvoll zu machen, wie es möglich ist. Und wir haben, es wird niemand geschont, aber wir sind auch sehr vorsichtig. Also wir versuchen niemanden irgendwie unfair anzugehen oder hart anzugehen, einfach nur, weil das irgendwie jetzt witzig ist, da jemanden bloßzustellen, sondern wir haben das schon sehr ernst genommen, auch den Schmerz, der da irgendwie drin steckt. Und wir haben versucht, eben mit Humor so ein Angebot zu machen, sich mit diesem Fall eben auf eine etwas andere Art und Weise auseinanderzusetzen, jetzt weg von diesen sehr aufgeheizten gesellschaftlichen Debatten, eher aus einer Perspektive des Humors und der Leichtigkeit und auch der thematischen Vielfalt, die das ja in sich mitträgt, die im Diskurs dann oft auch so, ein bisschen zu kurz kommt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, also Irritation habe ich ja auch gerade gesagt, das Stück wird gegen Ende hin immer chaotischer und es überlagern sich immer mehr Figuren, historische Figuren, auch aus der deutschen Geschichte, also Goethe, ja, da wird dann Bezug genommen auf den westöstlichen Divan und so, also alle Berührungspunkte mit dem Islam oder auch mit dem Osten an sich oder so, ja, kommen da nochmal irgendwie so zum Tragen und diese verschiedenen Themen werden so gemorpht, einfach um zu zeigen, dass es alles eigentlich eins ist. Ja, diese Vorstellung, dass Özil nur ein Türke ist, der etwas anderes darstellt und dann sowieso klar war, dass zu gegebenem Zeitpunkt das sozusagen abbricht, weil das nicht zu uns gehört, das irgendwie zu verhindern, also dass man das so zusammenkittet und zeigt, Özil ist eigentlich ein Deutscher, der gerade in der Türkei ist, so kann man das eben auch lesen. Ja, also dass es sozusagen ein Komplex ist, dass man sich eben dieser Teile nicht entledigen kann, genauso wenig wie man irgendwie sagen kann, die AfD gehört nicht zu Deutschland. Ja, das kann man genauso wenig sagen. Und dass man das als einen Zusammenhang begreift, von links und rechts, von oben und unten, von dem eigenen und dem, was man sozusagen als anderes bezeichnet. Darum geht es auch so ein bisschen. Ne?
Also Katharsis und Irritation. Im Theaterstück Der Zauberer von Oz feierte letzte Woche Premiere am Theater Bremen. Die nächste Vorstellung ist morgen. Und ich durfte mit Akin Emanuel Schipal über sein Stück sprechen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
So, in 2 Monaten ist Weihnachten. Hä? Ja, wirklich. Und wird Ihnen da vielleicht Blümeran zumute? Jetzt vielleicht schon mal ganz schnell an Geschenke denken und dann doch wieder in letzter Sekunde, ja, dann halt doch Geld verschenken. Aber auch das lässt sich doch hübsch verpacken. In Kenia gibt es eine besondere Tradition des Geldscheinefaltens. Die kenianische Geldsträuße sind auch beliebtes Motiv in den sozialen Medien, sehen von Weitem aus wie Blumen und dabei ganz ohne Blüten. Unsere Reporterin Rachel Patt besucht einen, ja, kann man sagen, Blumenladen in Kenia, wie dort mit solchen Sträußen aus Geld Geld verdient wird.
Blumen sagen mehr als 1000 Worte, sagt man. Doch in Kenia sagen viele inzwischen lieber Geld statt Geranien. Ein neuer Trend hat das Land erfasst. Kunstvoll gebundene Geldsträuße ersetzen mehr und mehr die klassischen Blumenbouquets. Ob zum Geburtstag, zum Uniabschluss oder wie bei Pauline, Mbias Tochter, zum Start in die Prüfungen. Meine Tochter hat gesagt, Mama, ich will keine Blumen, ich will einen Geldstrauß. Alle aus meiner Klasse bekommen jetzt welche. Die 14-jährige Tochter von Pauline Bias geht auf eine katholische Schule in Nairobi. Heute beginnt Isabels Prüfungsphase, ein Meilenstein in ihrer Schullaufbahn. Als Geschenk hat sie sich nichts anderes gewünscht als einen Strauß. Aber nicht aus Rosen, sondern aus kenianischen Schilling. Ich persönlich finde das eine sehr schöne Idee, weil man sieht hier, wie die Scheine zusammen mit den Blumen gebunden wurden und sehr gut zusammenpassen. 500 kenianische Schilling sind etwas mehr als 3 Euro. Das ist das Gute an den Geldsträußen. Es gibt sie für Zehntausende, man bekommt sie aber auch für kleines Geld. Und wie teuer der Strauß war, sieht man ihm nicht an. Solche Sträuße gehören mittlerweile zu Nimrod Lukangos Hauptgeschäft. Er ist Florist in Nairobi. In den vergangenen 2 Jahren haben die Geldblumen richtige Sträuße fast vollends ersetzt. Die meisten Kunden wollen mittlerweile dieses Upgrade. Vorher haben wir mehr Blumen verkauft, aber heute bevorzugen die meisten etwas, das einzigartig ist und vor allem haltbar. In einem Land, in dem fast 40% der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze lebt, scheint es logischer zu sein, etwas zu schenken, was auch nachhaltig verwendbar ist und nicht verwelkt. Es begann als Social-Media-Trend auf TikTok und ging dann viral. Und die Sträuße, sie sehen wirklich täuschend echt aus. In kunstvoller Falltechnik werden kleine Scheine zu Rosenblättern, Herzchen oder Sonnenblumen geformt. Meistens ergänzt mit ein paar echten Blumen dazwischen, erzählt Florist Nimrod Lukango. Der Kunde, der diesen Strauß bestellt hat, wollte etwas für 500 Schilling, was nicht zu teuer ist, aber nach was aussieht. Also kreieren wir was für 500 Schilling in 50 Schilling Noten. Besonders auf TikTok und Instagram sind die Sträuße inzwischen allgegenwärtig. Teenager filmen, wie sie Geschenke überreichen oder stolz in Empfang nehmen. So wie heute Paulines Tochter Isabel. Ich werde das Geld für die Ferien sparen oder für Sachen, die ich brauche. Vielleicht für Klamotten. Dass der Trend jetzt so groß wird, ist kein Zufall. Die wirtschaftliche Lage in Kenia ist angespannt. Viele Menschen kämpfen mit steigenden Preisen und stagnierenden Löhnen. Für viele Familien ist ein traditioneller Blumenstrauß schön, aber vergänglich. Fast schon ein Luxus, den man sich nicht mehr leisten will. Sagt auch Nimrod Lukango. Vielleicht ist es wegen der aktuellen wirtschaftlichen Lage, dass Menschen nun lieber Geldscheine verschenken als Blumen. Denn Blumen halten nicht.
It's not like durable.
Geldsträuße sind längst mehr als ein Modetrend. Sie spiegeln den Zeitgeist, den wirtschaftlichen Druck und die Kreativität, mit der Menschen sich anpassen wieder. Für Mama Pauline war das der erste Strauß und nur ein kleiner Schritt, doch ihre Tochter hat sich gefreut und kann das Geld direkt nutzen. Rosen sind rot, aber Liebe allein zahlt keine Rechnungen. Wer weiß also, für welchen Geschenketrend in Deutschland Kenia noch Vorbild sein wird.